Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sarah und ich habe ADHS. Ich wurde erst mit 35 Jahren diagnostiziert und erlebe gerade die sogenannte ADHS-Spätdiagnose Achterbahn der Gefühle. Genau auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Seit ich mich mit dem Thema befasse, habe ich festgestellt, wie unfassbar hoch und erschreckend die Anzahl an immer noch fehl- und undiagnostizierten Frauen und Mädchen ist. Deshalb mache ich es mir zur Aufgabe, für Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu sorgen, endlich mit dem Stigma aufzuräumen und meine Geschichte zu teilen, in der Hoffnung, dass ich damit dem einen oder anderen helfen kann. Ich bin jedoch weder Medizinerin noch Therapeutin. Ich bin selbst Betroffene. Ich bin also auch nicht qualifiziert, euch Beratung oder Unterstützung anzubieten. Ich werde euch Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen, über meine eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen, mit größter Wahrscheinlichkeit den Faden verlieren und auch das ein oder andere Mal vom Thema abschweifen. Ich kann nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als spätdiagnostizierte Cis-Frau mit euch sprechen. Nichtsdestotrotz ist das hier ein inklusiver Raum. Hier ist jeder willkommen, egal wie alt du bist, wo du herkommst, unabhängig von Gender, sexueller Orientierung. Schön, dass du da bist. Triggerwarnung. Ich werde hier über ein paar sehr, sehr heikle Themen mit euch sprechen. Bitte lest die Beschreibung der einzelnen Episoden im Vorfeld durch, bevor ihr reinhört. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast, meiner allerersten jemals ersten Podcast-Folge und der ersten Folge vom Podcast ADHSlerin. Heute spreche ich mit euch über das Thema ADHS und drüber sprechen. Ich würde euch gerne kurz dazu abholen, wie dieser Podcast aufgebaut sein wird. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie es Sinn macht, wie es interessant ist und wie trotzdem Wissen vermittelt werden kann. Und ich werde zu Beginn ein kurzes Infodumping für euch zusammenstellen. Also Zahlen, Daten, Fakten werde ich es nennen. Und versuchen, komprimiert, aber alles gut recherchiert und in kleinen Häppchen an euch weiterzugeben, um dann im zweiten Teil zu persönlichen Erfahrungen und ja, meiner Geschichte auch so ein bisschen zu kommen, um euch ein wenig mitzunehmen auf den ADHS-Spätdiagnose-Rollercoaster, die Achterbahn der Gefühle. Schätzungsweise 3-5% der Bevölkerung in Deutschland hat ADHS. Und es gibt viele Mythen zum Thema ADHS und es gibt viele Fehlinformationen oder alte, veraltete und falsche Annahmen. Also was ist ADHS überhaupt? ADHS ist real. Es ist keine Erfindung der Pharmaindustrie, um Tabletten zu verkaufen oder Mangel an Erziehung, auch wenn es gerne in den Medien so dargestellt wird. Wissenschaftler sind sich einig, dass es eine neuronale Entwicklungsstörung ist. Teile des Gehirns sind beeinträchtigt und die Wirkung von Neurotransmittern, also Botenstoffen, unter anderem Dopamin und Noradrenalin, ist gestört. Um die Diagnose zu erhalten, schaut man sich drei wesentliche diagnostische Merkmale an. Das erste ist Unaufmerksamkeit bzw. Ablenkbarkeit. Das zweite wäre Hyperaktivität, also sowohl psychisch als auch physische Hyperaktivität. Und das dritte ist der Bereich Impulsivität. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen mit Leben zu füllen, werde ich euch Beispiele dafür nennen. Erster Punkt, Unaufmerksamkeit. Das kann sich äußern als Vergesslichkeit zum Beispiel. Stellt euch das menschliche Gehirn wie den Arbeitsspeicher vor. Und in dem Moment, wo du während des Sprechens vergisst, was du sagen willst, hast du ein Problem mit deinem Arbeitsspeicher. Der ist nicht genügend vorhanden. Du gehst von einem Raum in den anderen und vergisst, was du wolltest. Oder du gehst einkaufen, weil du Äpfel brauchst und kommst nach Hause mit Milch und Pipapo, 10.000 anderen Sachen. Aber was hast du nicht gekauft? Äpfel. Und das sind so die typischen Beispiele für Vergesslichkeit. Und Unaufmerksamkeit kann aber auch heißen, dass man wichtige Dinge verliert oder verlegt, dass man Sachen aus der Hand legt und im nächsten Moment nicht mal mehr weiß, wo man sie findet oder dass man sie hatte. Handy, Schlüssel, Portemonnaie, all diese Dinge habe ich, oh mein Gott, so oft verloren, verlegt. Ich habe so viele Handys in meinem Leben gehabt. Ja, eigentlich schon wieder lustig, aber naja, egal. Häufige Flüchtigkeitsfehler. Wenn der Kopf und die Gedanken schneller sind, als die Hand schreiben kann, entstehen die. Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit zu lenken oder zu steuern, sprich auch solche Dinge wie der Hyperfokus, dass du nicht mehr rauskommst aus Dingen, die dich interessieren. Doomscrolling, sagt man im Englischen, weil man sich mit einem Thema fokussiert und dann einfach mal 4 Stunden mit dem Handy beschäftigt ist und recherchiert zu dem Thema. Vielleicht bin ich da aber auch der Einzige, ich weiß es nicht. Punkt 2 ist die Hyperaktivität und das finde ich ein bisschen tricky. Das ist nicht ganz so leicht, weil ja, wir kennen alle das Bild vom Zappelphilipp, vom kleinen Jungen, der laut ist und über Bänke und Tische geht und um sich schlägt. Und das ist das Bild, was die Leute von ADHS in unserer Gesellschaft zum Teil haben. Weniger bekannt ist, dass Hyperaktivität halt auch bedeuten kann, dass du nicht nur körperliche, sondern auch mentale Unruhe hast. Körperlich kann sich das zum Beispiel als Rastlosigkeit oder ein sehr hoher Bewegungsdrang äußern. ADHSlerInnen wirken häufig getrieben, als müssten sie das tun, was sie gerade tun. Dann gibt es noch das Thema Stimming oder Fidgeting. Und ich habe zu beidem kein deutsches Wort gefunden, deswegen würde ich die Wörter jetzt mal so weiter benutzen. Sprich in Situationen, in denen es gesellschaftlich nicht akzeptiert oder ungern gesehen ist, sich zu bewegen, wie in Arbeitsmeetings, in der Schule oder aber auch bei der Arbeit grundsätzlich, fängt man an seinem Schmuck rumzuspielen, mit den Haaren rumzuspielen, mit dem Fuß zu wippen, die Zehen innerhalb des Schuhs ständig zu bewegen oder die Sitzposition alle 30 Sekunden zu verändern. Dann gibt es noch das typische Kritzeln, was man häufig auch in der Schule bemerkt oder beim Kollegen im Büro sieht. Jemand telefoniert und weil Telefonieren und Sitzen alleine nicht stimulierend genug ist, fängt man an zu malen und kritzelt Seiten voll und schreibt sich Dinge nebenbei auf. Skinpicking ist auch wieder so ein Begriff, also an der Haut rumfummeln oder Nagelknibbeln. Manche zerkauen die Innenseite ihrer Wange. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie sich das äußern kann. Die mentale Unruhe äußert sich häufiger im Bereich Gedankenrasen oder gedanklich nicht zur Ruhe kommen. Abends, wenn du zu Hause bist, nicht abschalten können. Ja, übermäßig viel reden, haha. Übermäßig vieles Reden ist auch ein ganz typisches Anzeichen für ADHS. Beim nächsten Punkt wird es für mich schon emotionaler, denn das Thema Impulsivität ist häufig auch negativ konnotiert natürlich. Hier geht es beispielsweise darum, Schwierigkeiten zu haben, deine Emotionen zu regulieren. Emotionale Ausbrüche, oft auch wegen Kleinigkeiten. Schnelle Stimmungsschwankungen von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Typisch für ADHSlerinnen ist es auch, neue Projekte anzufangen, obwohl andere nicht fertiggestellt wurden oder wahrscheinlich auch nie beendet werden. Impulskäufe sind ein gutes Beispiel natürlich für die Impulsivität. Aber gravierender finde ich persönlich ist eigentlich, dass häufig wichtige Lebensentscheidungen spontan und unüberlegt eher so aus dem Bauch heraus getroffen werden. Typisch und bekannt ist auch, dass das Gegenüber unterbrochen wird im Gespräch, also dass man anderen ins Wort fällt, weil man nicht abwarten kann, bis man selbst an der Reihe ist oder etwas sagen möchte. In der Schule ist es häufig so, dass Antworten herausplatzen aus ADHSlerinnen, bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt wurde. Ja, so viel erstmal zu den Diagnosekriterien. Es gibt viele Begleiterkrankungen, die Hand in Hand, vor allem mit der Spätdiagnose, gehen. Ich habe recherchiert und habe erschreckende Zahlen für euch. 80% aller ADHSlerinnen leiden an mindestens einer Begleiterkrankung. Wissenschaftlich heißt das Komorbidität. Also es sind Dinge wie zum Beispiel Depressionen, Sucht, bipolare Störungen, Essstörungen. Es gibt Tics, Legasthenie ist häufig mit ADHS in Verbindung gebracht und auch die ASS, also das ist die Autismus-Spektrum-Störung. Um hier noch ein bisschen konkreter zu werden, bis zu 50% aller ADHSlerinnen haben höchstwahrscheinlich auch ASS und bis zu 80% aller Autistinnen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ADHS. Ich habe euch noch ein paar Symptome und ja, Auffälligkeiten zusammengestellt, die nicht in jedem Diagnoseleitfaden stehen. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar davon auf und ja, ihr schaut, was ihr damit macht. Motivationsprobleme. Also der Satz, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Kommt euch das bekannt vor? Niedrige Frustrationstoleranz, erhöhte Unfallgefahr und das ist erschreckend. Dann gibt es den englischen Begriff ODD, Oppositional Defiance Disorder heißt das. Also übersetzt ist es ungefähr respektloses, trotziges, oppositionelles Verhalten Autoritätspersonen gegenüber. Motorische Ungeschicklichkeit oder auch Tollpatschigkeit genannt. Juhu. Lautes, polteriges Auftreten. Ja, was meine ich damit? Also, dass man einfach zu viel ist für das Gegenüber, dass man einfach zu heftig ist in dem, wie man ist, dass man laut und fordernd ist. Schlechtes Selbstmanagement ist ein Thema, worüber auch viel gesprochen wird. Das heißt, man überarbeitet sich einfach auch gerne mit Begeisterung für Themen, die einem am Herzen liegen. Aber das kann halt bis zum Burnout führen. Probleme, Termine einzuhalten, Deadlines einzuhalten oder Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Unangenehmer wird's, wenn wir über Chaos im Haushalt sprechen, denn das ist natürlich auch ein Teil von Selbstmanagement. Häufige Arbeitgeberwechsel sind relativ typisch in einem ADHSlerinnen-Lebenslauf. Berufswechsel oder ja, so der typische Quereinsteiger. Das sind schon Dinge, die sehr, sehr häufig genannt werden. Häufige Partnerwechsel bzw. schnell aufeinanderfolgende Beziehungen, Beziehungsschwierigkeiten im Allgemeinen, finanzielle Probleme und das resultiert natürlich auch ganz häufig aus impulsivem Verhalten und der schöne Begriff von Time Blindness, also Zeitblindheit übersetzt. Das bedeutet, dass man nicht imstande ist, wirklich genau vorherzusagen, wie lange man für gewisse Aktivitäten tatsächlich braucht. Was auch der Grund ist, warum ADHSlerinnen dazu neigen, zu spät zu kommen oder häufig Dinge und Zeiten und Wege schlecht einschätzen können. Ja, ich bin unterwegs, ich bin in 5 Minuten da, ist nicht immer ganz zutreffend. Wenn man nach Studien zu dem Thema sucht, stellt man fest, dass es unfassbar viele Studien bezüglich Kindern und Jugendlichen und dem Thema ADHS gibt. Und viel zu lange wurde das Thema als psychiatrische Kinderkrankheit abgestempelt und als etwas, was sich verwächst und rauswächst, wenn man erwachsen wird. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Studien zu dem Thema, vergleichsweise wenig Material zum Thema ADHS und Erwachsene. Ich weiß, dass das Thema ein bisschen trocken wird an der Stelle, aber es ist wichtig. Mir ist es wichtig, euch das zu erzählen und mir ist es wichtig, hierfür Aufmerksamkeit zu schaffen. Circa 5-6% aller Kinder werden mit ADHS diagnostiziert. Nichtsdestotrotz kriegen Jungs diese Diagnose 4-mal häufiger als Mädels. Das heißt am Ende, Mädchen fallen öfter durchs Diagnoseraster. Denn Studien an Erwachsenen haben gezeigt, dass die Verteilung innerhalb der Geschlechter gleich ist im Erwachsenenalter. Also es ist nicht so, dass einfach 4-mal häufiger Jungs betroffen sind. 4-mal häufiger werden Jungs diagnostiziert. Bei ihnen wird die Erkrankung erkannt und Mädchen fliegen häufig unter dem Radar. Bei ihnen wird es dann häufig erst im Erwachsenenalter erkannt. Oder sie kommen selbst auf den Gedanken, dass sie betroffen sein könnten. Bis zur ADHS-Diagnose sammeln Frauen häufig Fehldiagnosen. Naja, oder sie werden aufgrund von Begleiterkrankungen, die vermeidbar gewesen wären, hätte man das ADHS sofort erkannt, werden daraufhin behandelt und gehen über Umwege überhaupt erst in psychiatrische Behandlung und suchen sich Hilfe. In meinen Augen ist ein großer Faktor für die späte Diagnose von so vielen Frauen die Scham. Die Scham, darüber zu sprechen. Häufig werden Symptome verschwiegen und es wird gedeckelt, man maskiert, man versteckt seine eigenen gefühlten Unzulänglichkeiten. Ja, ich meine, wer spricht schon gerne darüber, dass das Gemüse im Kühlschrank oder im Kühlfach schon wieder verschimmelt ist oder ja, dass die Kleidung zum zweiten Mal gewaschen werden muss, weil sie zwei Nächte in Folge in der Waschmaschine lag und man vergessen hat, sie aufzuhängen. Oder dass die Rechnungen sich stapeln auf der Kommode. Das sind Dinge, die gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. Aber falsche Scham und Stigmatisierung verlängern den Leidensweg und verschlimmern die Begleiterkrankung. Das kostet Leben am Ende des Tages. 5% aller ADHS-Erwachsenen verunfallen tödlich oder begehen Suizid. So, dann starten wir mal mit Teil 2 des Podcastes. Das Thema der heutigen Episode ist ADHS und drüber sprechen. Mein Name ist Sarah und ich bin 35 Jahre alt und ich habe tatsächlich vor kurzem erst die Diagnose ADHS bei Erwachsenen gestellt bekommen, vergangenen Dezember. Ich bin Anfang November über das Thema ADHS in den Social Medias gestolpert, da ich, wie ich jetzt weiß, den ADHS Awareness Month im Oktober verpasst habe. Aber ja, danke Algorithmus, ich bin darauf aufmerksam geworden. Das war für mich ein Aha-Moment. Also es war unvorstellbar. Ich saß auf meinem Balkon und habe mir eine Zigarette geraucht und habe Videos gesehen von einer deutschen TikTokerin. Grüße gehen raus an Nessa, Vanessa, Ness ADHS und ja, auch an Angelina von Kirmes im Kopf. Denn das waren die beiden ersten, über die ich überhaupt auf das Thema aufmerksam gemacht wurde. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto klarer und eindeutiger war es mir tatsächlich sofort, dass das mein fehlendes Puzzleteil ist. Ich war sehr emotional und ich habe tatsächlich erstmal eine Runde geweint. Tässchen geweint, weil ich mir dachte, da muss ich 35 werden und muss Social Media muss mir sagen, was mit mir nicht in Ordnung ist, obwohl das eigentlich in so vielen Situationen vorher schon hätte erkannt werden können. Ja, ich bin glücklich verheiratet und mein Mann ist mein größter Support. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der meine Reise unterstützt und begleitet und mich, ja, meinen Rücken stärkt. Ich habe einen wunderbaren Job, den ich sehr liebe und habe eine liebevolle Familie. Ich habe die besten Freunde der Welt. Also ich bin alles in allem sehr dankbar dafür, dass mein Leben heute so aussieht, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz hätte es vielleicht einfacher sein können für mich. Denn auch wenn ich ein tolles Umfeld habe, habe ich mich häufig einsam und unverstanden gefühlt. Ja, ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Ich war anders als der Rest. Und das kann man kultivieren bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber man wird halt oft auf sich selbst zurückgeworfen. Sätze wie, bei dir ist immer was los. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist schon wieder Drama. Oder darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass man hinter seinem Potenzial bleibt. Ich war ein sehr intelligentes Kind und es wurde bei mir in der Kindheit der Verdacht der Hochbegabung gestellt. Und ich habe in der Schule auch tatsächlich nie großartig Probleme gehabt. Deshalb, obwohl ich wirklich nie Hausaufgaben gemacht habe oder gelernt habe, konnte ich das kompensieren, was bei mir durch das ADHS eigentlich erschwert wurde und bin mehr oder weniger bis zur gehobenen Mittelstufe gut durch die Schule gekommen. Ich habe aber dann 3 Anläufe gebraucht, um mein Abitur zu erreichen. Da ging es nicht um Leistung. Es fiel mir schwer, mich zu motivieren. Es fiel mir schwer, mich aufzuraffen. Es fiel mir teilweise schwer, morgens aus dem Bett zu kommen und überhaupt halt hinzugehen. Die Anwesenheit war eher das Problem. Ja, ich habe ein Studium begonnen und habe Biologie studiert. Ich habe es geschafft, 4 Semester zu studieren, wo ich innerhalb dieser 4 Semester einen kleinen mentalen Zusammenbruch erlebt habe und ein dickes Burnout hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt nebenbei gearbeitet habe. Wir hatten noch einen Pflegefall in der Familie, pipapo. Naja, ich habe mich übernommen und stand wieder vor dem gleichen Problem und damit auch vor dem gleichen Scherbenhaufen. Mir war klar, dass die Leistung nicht das Problem ist. Aber dann fragt man sich, was mit einem nicht stimmt, was mit dir selbst nicht in Ordnung ist, obwohl du ja eigentlich klug bist, es nicht hinzukriegen. Und auch zu merken, in so vielen Bereichen, die anderen Leuten leicht fallen, die, ja, wie man immer so schön sagt, so leicht wie Zähneputzen sind. Ja, zum Zähneputzen muss ich mir eine Erinnerung ins Handy stellen, damit ich das nicht vergesse. Dinge, die anderen Leuten leicht fallen, die fallen mir eben schwer. Dafür bin ich besonders gut in Sachen, wo andere sich schwer mit tun. Also ich komme auf Lösungsansätze, die vielleicht nicht jeder andere sofort parat hat. Und wenn ich etwas will, dann bin ich super organisiert und kann das planen. Das hilft mir auch sehr in meinem Job. Ich kann ziemlich gut mit Menschen umgehen und mich auf neue Situationen einstellen. Aber der Haushalt ist bei mir eine never-ending story. Also ja, ich habe so die typischen Schwierigkeiten, auf die ich vorhin mit eingegangen bin. Ne? So langsam durch die Diagnose, durch unter anderem auch die Medikation, die ich jetzt nehme, fällt es mir leichter und ich finde mich besser zurecht. Und man findet natürlich auch seine Strategien in 35 Jahren. Man arrangiert sich mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten, von denen ich jetzt weiß, dass es keine Unzulänglichkeiten sind. Ich habe eine Krankheit. Aber es fällt mir immer noch schwer, zum heutigen Tag das zu akzeptieren und dieses negative Selbstbild, was man hat von sich, dass man denkt, ja, du bist halt anders oder du bist faul oder du bist halt nicht fähig. Das abzustreifen, ist im Moment meine schwierigste Aufgabe. Da kämpfe ich mit, aber ich bin auf einem guten Weg. Als Kind ist mir schon aufgefallen, dass ich halt häufig lieber alleine war. Ich habe mir lieber ein Buch mitgenommen in die Schule oder wo auch immer wir unterwegs waren mit der Familie und habe mich in die Ecke gesetzt und habe halt gelesen. Soziale Interaktion war nicht so unbedingt meins. Ja, als Jugendliche war ich häufig renitent, möchte ich jetzt mal sagen. Und dadurch, dass ich so ein kleiner Naseweis war und wirklich sehr viel auch wusste und sehr, sehr schlau war, bin ich natürlich angeeckt an jeder erdenklichen Stelle, sei es im Freundes- und Bekanntenkreis oder Lehrer, viele, viele verschiedene Bereiche. Ich habe auch ein paar Fehldiagnosen sammeln dürfen im Laufe meines Lebens, also auch da spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Ich habe mit 18 die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung mitgeteilt bekommen. Und selbst da dachte ich, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich mich dieser Diagnose halt nicht identifizieren konnte. Das war gefühlt einfach nicht ich. Also selbst das war, selbst da habe ich es wieder verkackt, sind wir mal ehrlich. Man glaubt ja so den Ärzten und Therapeuten, die versuchen einem zu helfen. Ja, bis zum Burnout mich in den Job gestürzt. Mit 25, wie ich vorhin sagte, wieder so einen kleinen Breakdown gehabt. Und ja, Impulsivität ist ein großes Thema, auch in meinem Leben. Also Arbeitgeberwechsel kenne ich. Ich bin sehr happy und dankbar, dass ich jetzt da angekommen bin, wo ich bin, denn ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben wirklich wohl und tue alles dafür, um das so beizubehalten. Aber ja, impulsive Entscheidungen. Ich bin aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg gezogen für einen Job innerhalb von 6 Wochen. Ich hatte mich gerade im Ruhrgebiet eingerichtet. Die Wohnung war schön, es war alles fein. Mein Mann und ich hatten die Hochzeit geplant und vorbereitet und hatten beide ein Jobangebot aus Hamburg vorliegen und haben uns entschieden, ja, wir machen das mal. Was kann denn schon schiefgehen möglicherweise? Ja, Impulsivität. Ein großes Thema, Impulsivität. Oder ein großer Teilbereich davon ist auch das Oversharing, das sogenannte. Im Englischen sagt man Oversharing, im Deutschen ist es, dass du einfach zu viel mitteilst oder ja, private Dinge auch Menschen erzählst, wo du dich hinterher dann teilweise schlecht fühlst. Ist natürlich auch ein großer Teil des Drüberredens. Ich stelle mir mittlerweile die Frage, was will ich erreichen, wenn ich über meine Diagnose spreche? In den ersten Wochen und Monaten meiner Diagnose hatte ich kein anderes Thema. Also Ich habe zu meinem Mann mal gesagt, als er zu mir sagte, es ist doch nicht alles ADHS, habe ich ihn mit Tränen in den Augen angeschaut und gesagt, doch, es ist ADHS ist alles. Es ist gerade alles für mich, weil es mich ausmacht und weil ich es vorher nicht wusste, weil ich gefühlt mit der falschen Bedienungsanleitung mein Leben versucht habe zu bewerkstelligen. Das ist in den ersten Wochen und Monaten nach der Diagnose bei mir so gewesen, ne? Die emotionale Achterbahn. Aber ich hatte Gott sei Dank sichere Menschen, mit denen ich darüber sprechen konnte, die Verständnis gezeigt haben und die mir liebevoll begegnet sind. Mittlerweile überlege ich mir und stelle mir die Frage, wenn ich darüber rede, warum will ich das? Das heißt, was erhoffe ich mir davon? Und in dem Atemzug werde ich euch jetzt auch erklären, warum ich diesen Podcast gestartet habe, warum ich das mache. Denn kurz vor meiner Diagnose bin ich gestolpert über einen unfassbar wunderbaren Podcast, eigentlich sogar zwei. Aber wichtig für mich war das ADHD AF, ADHD as Females. Das ist ein Podcast von Laura und Dawn aus Schottland. Und die beiden sind der Wahnsinn. Also die haben tatsächlich einfach ehrlich und authentisch und sehr emotional über ihre Diagnosereise berichtet. Und ich habe das gebinge-hört. Sagt man das? Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Aber naja, ich habe mir eine Folge nach der anderen angehört. Und so dieses Gefühl der Validation auf Englisch, also das, der Bestätigung, die ich dadurch für mich erhalten habe, dass ich nicht alleine bin mit dem Thema und auch mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen und meiner Emotionalität. Dieses Gefühl, was diese beiden geschafft haben, dadurch, dass sie über ihre Erfahrung gesprochen haben, mir zu vermitteln, hat mich gerettet. Das hat mich aufrecht gehalten in dem Moment. Und wir haben in Deutschland noch nicht ganz so viele Podcasts zu dem Thema. Und ja, ich möchte das spiegeln, was die beiden getan haben. Ich möchte das zugänglich machen in der deutschen Sprache. Und ich hoffe, und wenn ich damit nur eine Person erreiche, die sich verstanden fühlt und gesehen fühlt oder die sich Hilfe sucht, dann habe ich alles erreicht, was ich damit erreichen möchte. Also ein großes Dankeschön an der Stelle nochmal rüber an die Mädels von ADHD AF und an auch den englischsprachigen Podcast, die ADHD Adults UK. Sind wunderbare, wunderbare Formate, wirklich fantastisch aufgebaut. Und ich wollte euch etwas Ähnliches in der deutschen Sprache anbieten. Denn als ich so reingehört habe und als ich so für mich jedes Mal gesagt habe, ja, genau das, was sie gerade sagt, ich fühle das, war es mir halt nicht möglich, das zum Beispiel mit meiner Mutter zu teilen, weil sie kein Englisch spricht. Und ich weiß, wie viele Leute sich schwer tun mit Englisch. Und ja, die Muttersprache ist natürlich einfach auch das Mittel der Wahl, wenn es um emotionalen Ausdruck geht, ne? Das heißt, ja, ich hoffe, der ein oder andere kann sich hier wiederfinden und der ein oder andere, ja, kann vielleicht irgendwas damit anfangen, was ich hier so erzähle. Ich hoffe, der Seelenstriptease ist nicht ganz umsonst. Ja, das ist der Grund, warum ich darüber rede. Das ist für mich mein Grund zu sagen, warum ich über ADHS spreche. Ich möchte den Charme und das Stigma aufbrechen. Ich möchte versuchen, dagegen anzugehen und ich möchte anderen Leuten zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ich danke euch, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.